Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Wir sind umgezogen. Wir sind wieder in unserem Sommerquartier.
Ja.
Ich glaube, so kann man es nennen.
Ja.
Hier sitzen wir in unserem Biergarten, in unserem geliebten Biergarten. Heute den ersten Tag nachmittags mit Kaffee und Kuchen. Nee, Kuchen haben wir beide uns entsagt heute.
Ja, weil wir sind nämlich beide in der Transformation. Da ist Kuchen verboten.
Zucker ist eh ganz schwierig. Ich würde eigentlich, ne?
Ja.
Ich würde dir was vorlesen wollen.
Ich auch.
Das ist ganz interessant.
Ich kann eine Menge vorlesen.
Weil ich möchte damit anfangen.
Ach so, ja, dann fang mal damit an. Du musst aber erst mal verraten, wegen Buch das überhaupt ist.
Ja, so viel Hunger, Walzer für niemand. Also da muss ich gleich ganz viel zu erzählen, aber erstmal musst du ja auch gleich was dazu sagen. Aber es gibt einen bestimmten Grund, warum ich eine Stelle vorlesen möchte, die sich auf einen Podcast bezieht, der sehr viel mit dir zu tun hat.
Mit mir?
Mit dir.
Okay.
Sophie Hunger sitzt im Auto
und
fährt durch die Gegend mit ihrem Freund. Der heißt Niemand. Wir legten Bruce Springsteen auf und sangen falsch. Mr. State Trooper, please stop me, 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 stop me, stop me. Auf dem Cover schauten wir durch die Scheibe eines Autos in eine weite, leere Ebene. Die Straße verengte sich am Horizont zu einer Spitze. Ein einziges Ödland seitwärts von Zäunen eingefriedert, obwärts von einem weißen, treibenden Himmel beherrscht. Am unteren Rand des Bildes eine lächerlich wirkende Menge Schnee am Scheibenwischer. Darunter stand in halbdunklem Rot Nebraska.
Das gibt's doch nicht.
Ja.
Das nicht lustig? Das kann doch nicht wahr sein.
Also für die wenigen Menschen, die den letzten Podcast nicht gehört haben, Sven hat ein ganzes Buch über Nebraska. Also es ging im Wesentlichen um das Album Nebraska von Bruce Springsteen. Und da ich ein Riesenfan bin und du das eine oder andere auch gut findest, fand ich das so abgefahren, dass ich hier so ein Kapitel habe.
Ja.
Wie sie im Auto sitzt und das
bringst du gerade auch nicht fassen.
Das finde ich total verrückt. Und da dachte ich, so fangen wir heute mal an. Aber was hast du denn mitgebracht?
Ich habe mitgebracht, das Buch heißt Geht so von Beatrice Serrano.
Das Cover finde ich schon wieder super.
Das Cover ist genial,
das
oder?
Das Cover ist Hammer.
Es sagt doch schon wieder alles.
Ja, ja, das sagt alles. Das ist super.
Und ich finde, Beatrice Serrano klingt wie ein Künstlername, aber die heißt wirklich so.
Die heißt wirklich so.
Ist eine Spanierin.
Ja,
aus Madrid. Okay. Aus Madrid.
Okay.
Ist ihr Debütroman.
Eichborn Verlag.
Richtig, genau.
Eichborn Verlag war ja so fast mal pleite, glaube ich, und jetzt sind die irgendwie aufgekauft. Weiß ich auch nicht ganz genau. Ich war ja auf der Buchmesse übrigens in Leipzig.
Ach so.
Aber es interessiert jetzt keinen mehr, das ist zu lange her. Es war aber interessant.
Ja, sag doch mal, was war denn da, was hast du da so erlebt?
Ich war, okay, dann eine kurze Anekdote kann ich erzählen.
Ja.
Das Gastland war Norwegen, auch Leipzig
hat jetzt
immer ein
Gastland. Stimmt. Mhm.
Und da war neben einem Buch von, was ich mir gekauft habe, was über 1000 Seiten hat, das will ich versuchen zu lesen. Ich habe auch schon angefangen, das Buch ist total super, aber ich muss jetzt immer zwischendurch ja was lesen, weil wir alle zwei Wochen fertig werden müssen. Aber natürlich, der norwegische Superstar ist ja Knausgard.
Ach so, ich dachte, Jo Nesbø ist der Superstar.
Ja, aber Knausgard ist noch eine andere Liga, weil er so literarisch ist.
Ist literarischer,
so. Und es gibt ja das Tolle in Leipzig ist, ich durfte da mein Buch vorstellen, deswegen war ich auch unter anderem da. Leipzig liest heißt das ja, da wird ja überall in jedem Friseursalon, in jedem
jeder
Apotheke und so, überall sind Lesungen. Ich habe in einer Boutique gelesen, weil es in meinem Buch ja um Mode geht, um eine Abrechnung auch mit der Modebranche. Ich fand das ganz interessant, wie die Boutiquenbesitzerin reagiert hat. Sie wurde ein bisschen stiller, aber egal. Und es gab halt eine große Veranstaltung in einem Theater in Leipzig und da sollte Knausgard lesen.
Ach krass.
Und die Leute standen natürlich Schlange vor diesem Theater und ich war relativ spät dran und dachte schon, du kommst da gar nicht mehr rein. Und dann wurden immer so 20 Leute reingelassen und vor mir geht diese Schranke runter.
Fertigung.
Ja, wirklich, ja. Und dann sagt er noch 20 Leute und dann zählst du die so automatisch durch. Boah, ich komme da nicht mehr rein. Und dann war ich wirklich der Drittletzte, der da noch reingekommen ist.
Ah, cool.
Und habe Knausgard dann live gesehen. Und das war ganz toll. Der hat gar nichts gelesen aus seinem Buch. Der hat irgendeine abgefahrene Stelle von Goethe zitiert und toll erzählt. Und der sieht sehr gut aus, muss man dazu sagen.
Ja.
Und ich stand am Ende da und habe für meine Frau, die so ein Fan ist, ein Autogramm geholt. Und da stand so eine Frau vor mir und dachte, die ist vor mir dran. Und die bewegte sich aber nicht weiter. Sie guckte nur zu diesem Knausgard. Und ich sagte dann so zu ihr, Sie sind dran, stehen Sie hier in der Reihe. Nein, ich gucke nur Knausgard an.
Das darf ja wohl nicht wahr sein.
Das waren Frauen im Ausnahmezustand.
Wahnsinn.
Muss man mal sagen, ja. Aber war toll.
Ja. Und da soll man uns Männer noch mal vorwerfen, dass wir Blondinen anhimmeln.
Ja, tue ich aber gar nicht. Okay, aber wir kommen ab, ne, vom Thema.
Ja.
Wollte ich eigentlich nur mal kurz sagen.
Ja, aber unglaublich.
Ja.
Und aber hat er denn auf Deutsch vorgelesen oder wie hat er das?
Nee, auf Englisch.
Ach so.
Das ging aber.
Okay.
War sehr, sehr klar zu verstehen. Und der Moderator hat dann immer wieder so Deutsch geredet. Der war sehr, sehr gut, der Moderator. Sehr lustig, sehr launisch war dieser ganze Abend.
Ach cool.
Das war schön.
Ja.
Also das war so das Highlight eigentlich. Und sonst geht es halt sehr viel um KI. Wie verändert KI die Buchbranche und so weiter. Bin da so rumgeschlendert und habe schöne Bücher für unseren Podcast ausgesucht und sehr vieles bestellt. Unter anderem auch Sophie Hunger. Das war da auch bei Kiepenheuer und Witsch, stand das in mehreren Reihen und ist halt toll, dass die mal ein Buch geschrieben hat. Aber du kennst die gar nicht und deswegen erzähle ich dir später ein bisschen.
Alles klar. Walzer für niemand. Okay. Ja, von mir, wie gesagt, geht so. Geht so ist wirklich ein sehr toller Roman, wie ich fand.
Mhm.
Das liegt daran, dass es hier in diesem Roman um Marisa geht. Marisa ist 32 Jahre alt und arbeitet in einer Werbeagentur. Sie ist da seit 8 Jahren. Mhm. Und ist jetzt, und da sind wir schon beim Thema, Head of Creative Strategy. Das Problem von Marisa ist allerdings, dass sie das überhaupt nicht gerne macht. Ganz im Gegenteil, sie verabscheut ihren Job.
Oh Gott.
Das liegt so ein bisschen daran, also sie hat so ihre Träume verraten, empfindet sie. Also sie hat Kunstgeschichte studiert, also ist künstlerisch auch begabt.
Mhm.
Das finde ich, liest man so irgendwie so zwischen den Zeilen. Und das ist nur so, in Spanien ist es wohl so 2008 große Wirtschaftskrise und wer einen Job hatte, der hat auch an diesem Job festgehalten. Also hat jetzt auch gar nicht, oder viele trauen sich dann auch gar nicht, ihre Träume so zu verfolgen. Und ich finde, oder ich glaube so, als jemand, der so künstlerisch begabt ist, in so einer Krise zu sagen, ich werde Künstler, weil das ist mein
Sehr
Traum.
Mutig, ja.
Das ist mutig und ich glaube, viele haben den Mut nicht, was ich total gut verstehen kann.
Mhm.
Du willst ja auch von irgendwas leben und deshalb ist sie aus Zufall mehr oder weniger, wie jetzt genau, das wird nicht klar, aber sie ist aus Zufall eben in die Werbebranche geraten. Mhm. Und sie sagt auch im Text, oder die Autorin lässt sie sagen, was das angeht, was ihre Träume angeht, ich habe versagt.
Oh.
Ich stand vor der Wahl, verfolge ich meine Träume oder gehe ich einen Weg, um es mir leisten zu können, mir mehr Dinge zu kaufen, hat sie sich für mehr Dinge zu kaufen entschieden.
Mhm,
und deshalb hat sie so einen Brot- und Butterjob angenommen, der aber gar nicht mal so schlecht bezahlt ist. Sie hat ja auch jetzt eine gewisse Position. Sie ist im mittleren Management quasi.
Head of Strategy.
Genau, und da verdienst du schon nicht so schlecht.
Mhm. Klar, in der Werbebranche verdient man ja sehr viel.
Ja.
Und wenn sie da eine leitende Position hat, dann wird die richtig Kohle gemacht haben.
Ja, klar. Ja. Klar. Das merkt man auch so. Ne? Also sie kann sich schon einiges leisten. Sie kann schon gut essen gehen, wenn sie will. Das tut ihr finanziell auch nicht weh. Wohnt mitten in Madrid, wenn auch nur in einer 35 Quadratmeter Wohnung. Aber ich glaube, die ist schon teuer genug in Zeiten wie diesen.
Mhm.
Und von daher, also geht es ihr finanziell gesehen gut, aber seelisch geht es ihr sehr, sehr schlecht.
Mhm.
Auf der einen Seite, das fand ich ganz gut, das war so mittendrin im Buch, werden die Smiths zitiert.
Ach, wie schön.
Heaven knows I'm miserable.
Oh, herrlich.
Ne? Da heißt es ja in einer Zeile, I was looking for a job and then I found a job.
Stimmt,
ne?
Kenne ich die Zeile.
And heaven knows I'm miserable now. In my life, und das ist die entscheidende Zeile, und das gilt auch für sie, in my life, why do I give valuable time to people who don't care if I live or die?
Oh ja.
Ne? Und
Damit hadert sie auch, weil sie merkt natürlich, sie arbeitet in einem Job. Also der Welt würde es besser gehen ohne Werbung, jedenfalls ohne Werbung, die sie machen muss. Das sind nämlich in erster Linie Schönheitsprodukte für Frauen auch noch. Sie versteht sich selber als Feministin, muss aber Werbung machen für Produkte, die so für Frauen sind und wo Frauen dann auch gerne sagen, ey, diese Art von Werbung, das setzt uns hier alle unter Druck und wir müssen ja haben hier alle schön zu sein und so weiter. Und genau die Produkte muss sie machen. Ich lese gleich nochmal so ein paar Sachen vor, weil ich das wirklich großartig fand, wie Beatrice Serrano das so schreibt. Sie hat übrigens gesagt über das Thema, warum sie überhaupt so über dieses Thema schreibt, so diese Unzufriedenheit, weil sie das viel auch im Bekanntenkreis festgestellt hat. Mhm. Viele Bekannte von ihr, meint sie, meckern über ihre Jobs rum und ändern da nichts dran. Sie selber sagt auch, also für sie gab es viele Inspirationsquellen. Ne? Und sei es die eigene Fahrt mit der U-Bahn nach Hause, wo du dann selber auch mal so nachdenkst. Und du denkst so, ey, jeden Tag fahre ich jetzt hier irgendwie in dieser U-Bahn. Mhm. Ist das wirklich so toll, so ungefähr. Ne? Inspiriert haben sie auch so Soziologen vor allem auch. Also es gibt da so den einen berühmten, wie hieß er nochmal, Irving Goffman, glaube ich, so ein Amerikaner, der schon in den 50ern gesagt hat, wir spielen alle Theater. Nur wenn wir zu Hause sind, sind wir so, wie wir sind. Aber nach außen, wir haben einen Job, ne? Gucken Sie sich einen Kellner an, das hatte ich auch mal im Studium, hatten wir das Thema auch mal. Ein Kellner spielt einen Kellner. Der ist nicht ein Kellner, sondern der spielt diese Rolle. Ganz interessant.
Ja, ne? Interessante Sicht, ja,
absolut. Und das hat sie sehr inspiriert. Oder es gibt so ein Buch von einem Soziologen, das heißt Bullshit Jobs.
Kenne ich.
Ja, genau.
Da habe ich ein langes Interview zugehört, das wollte ich unbedingt haben, das Buch. Habe ich jetzt irgendwie aus den Augen verloren.
Ja.
Finde ich total interessant.
Ja, und da geht's genau darum. Es gibt so viele Leute, die machen Jobs und wissen gar nicht, warum.
Ja, also, ich habe darüber mal einen Sternartikel gelesen, genau zu diesem Thema Bullshit Jobs. Und da haben die halt junge Menschen, die gerade mit dem Abi durch sind, gefragt, was sie so machen wollen.
Oh ja, ja.
Und da haben ganz, da war, das waren, das ist auch Wahnsinn, das war noch eine andere Haltung. Jetzt spielt ja auch so bewusstes Leben und Nachhaltigkeit im Moment gar keine Rolle. Wir haben andere Probleme, meint man, finde ich nicht, aber meint man nun mal. Und die haben halt sehr so mit Nachhaltigkeit und so Antworten gegeben. Und die eine hat gesagt, ich will keinen Bullshit-Job machen. Mhm. Und dann hat der Interviewpartner vom Stern gefragt, was ist denn Bullshit-Jobs? Und dann hat sie gesagt, naja, zum Beispiel 3D-Animation für Mercedes-Benz. Und das ist, glaube ich, genau das, was du meinst. Das ist wirklich ein Bullshit-Job.
Genau, und also das hat sie inspiriert, also dieses Buch zu schreiben. Also wie gesagt, ist hier die Büroman, das ist ein großer Hit geworden. Also viele Leute haben das gelesen, viele haben sich, die das gelesen haben, haben sich da so drin wiedergefunden. Und das hat mich zuerst tatsächlich an 3990 erinnert, so ein bisschen so dieser Tonfall. Ich glaube, Holbeck war noch so ein bisschen radikaler. Mhm. Jetzt als die Marisa. Die Marisa hat ja auch andere Probleme, also die Figur Marisa jetzt. Ne? Sie hat Angstzustände, also wenn sie morgens aufwacht, hat sie so, ja, kriegt sie Herzrasen und so weiter. Das liegt daran, dass sie tief in ihrem Innern mit dem, was sie da macht, komplett unzufrieden ist. Sie findet das unnötig und würde eigentlich gerne was anderes machen. Und irgendwann drückt das halt. Ne? Mhm. Irgendwann reagierst du ja irgendwie darauf, wenn du mit dieser permanenten, sehr deutlich empfundenen Unzufriedenheit lebst.
Klar.
Und gegen anlebst.
Davon wirst du krank.
Ja, irgendwann macht sich da irgendwas Bahn. Und das sind bei ihr diese Angstzustände. Sie nimmt auch Tavor-Tabletten.
Okay,
ja, also die Tavor löst Ängste. Mhm. Also ne, du hast jetzt irgendwas, nimmst eine Tablette und dann nimmst du alles schon, also jetzt mal ganz plakativ gesagt, dann nimmst du das alles schon ein bisschen leichter.
Mhm.
Also du beruhigst dich auch und kannst dich wieder so ein bisschen besser fokussieren. So habe ich das jedenfalls verstanden.
Ja,
Und jetzt würde ich wahnsinnig gerne mal eine Stelle vorlesen, wo es um Meetings geht. Und sie loggen sich da gerade ein. Es ist also ein Online-Meeting. Und dann geht's auch schon so los mit diesen üblichen Sprüchen. So, na, wie geht's euch so? Seid ihr in Madrid oder von wo aus? Oh. Vom Stand aus arbeiten ist ja fast wie Urlaub. Viel um die Ohren, aber danke. Und so weiter und so fort. Ne? Also erstmal so schön Phrasen dreschen. Fand ich schon mal irgendwie gut.
Kennt man, ja.
Ja, irgendjemand nimmt das Heft in die Hand. Also Mädels, dann wollen wir mal. Das Meeting hat offiziell begonnen. Es geht um Abgabefristen, Umsetzung von Ideen, dies und jenes aus einem neuen Blickwinkel betrachten, diesen und jenen Wow-Effekt und es fällt sogar das Wort disruptiv. Sie reden von den Kundenerwartungen dieses Jahr, die wie immer irre hoch sind, aber nie konkret. Und dass dieses Jahr die Weihnachtskampagne wichtiger ist denn je. In jedem der 4 Jahre, die ich bisher in diesem Büro verbracht habe, war die Weihnachtskampagne wichtiger denn je. Ich nicke mit gerunzelter Stirn und sage, kannst du das nochmal wiederholen, Monika? Während ich einen Penis mit in die Hüften gestemmten Ärmchen in mein Moleskine kritzle. Dann frage ich, haben wir ein bisschen mehr Creative Brief zu dem Lippenstift und so weiter und so fort? Und dann heißt es weiter, Bürospielen ist easy, wenn man weiß wie. Arbeit ist einfach nur eine Rolle, die man spielen muss. Ich beherrsche diese Rolle perfekt. Ich kenne die witzigen Geschichtchen, die immer funktionieren, um das Eis zu brechen. Ich weiß, was ich fragen muss, um aufmerksam und interessiert zu wirken. Und ich weiß, was ich sagen muss, damit die Zeit schneller vergeht, ohne dass irgendjemand bis 6 Uhr abends tatsächlich irgendwas Sinnvolles tut.
Sensationell.
Ja, also
richtig, richtig gut.
Und so diese Tonlage hat das Buch und diese Haltung hat...
Also so einen tiefen Zynismus eigentlich.
Ja, ne? Ganz genau.
Sich selbst gegenüber, diesem Job gegenüber, dieser ganzen Branche, der Welt gegenüber, dass die auf sowas abfährt und so. Ja,
ja, genau. Und dann geht's nochmal weiter. Das ist auch noch so eine sehr schöne... Ist gleich dahinter. Meine Arbeit besteht darin, freundlich zu sein und heiße Luft zu verkaufen.
Oh Gott, ist das schrecklich.
Ich lese das Creative Brief eines Produkts, das genauso beschissen ist wie alle anderen. Ein roter Lippenstift, ein fruchtig-blumiges Parfum, ein Staubsauger mit Mini-Aufsatz, der auch in die kleinsten Ecken kommt, weil er dreieckig ist. Dann denke ich an die Kleinigkeiten, die das normale Fußvolk beschäftigen. Jeden eigentlich, egal wie sehr wir glauben, die schlauesten Schafe der Herde zu sein, sich hässlich fühlen, am Ende des Tages nicht gut riechen, eine dreckige Wohnung haben. Der Markt erschafft Bedürfnisse und meine Aufgabe ist, diese in die Sprache der Sterblichen zu übersetzen. Ich verkaufe keinen roten Lippenstift, sondern das Versprechen, Eindruck zu machen, schön zu sein, in Erinnerung zu bleiben, eine rote Spur auf dem Kragen eines gut aussehenden Mannes zu hinterlassen.
Schön.
Ja.
Gut.
Ich muss gleich noch eine Stelle vorlesen.
Ja, weil
das knüpft so. Oh,
ich war mal in Madrid übrigens.
Ach so, echt? Ich war noch nie.
Nee, da würde man auch gar nicht hin, aber meine Nichte hat da gelebt ein Jahr und dann haben wir sie besucht. Das ist eine ganz tolle Stadt, was man gar nicht so denkt, weil man denkt immer, ja, Stadt ohne Wasser, also liegt halt nicht am Wasser, es gibt nicht mal einen richtigen Fluss da.
Ja.
Ist halt wirklich auch dann sehr heiß im Sommer da. Also die Stadt ist wunderschön. Sehr jung. Gibt einen großen Platz da und der heißt Vodafone-Platz. Boah, ist das nicht schrecklich?
Ja, ist furchtbar.
Und da feiern sie halt immer, wenn Real Madrid wieder irgendwas gewinnt.
Haben ja gar nichts gewonnen.
Aber, genau. Aber viele Bars und sehr junge Leute und eine wahnsinnig schöne Stadt.
Ja.
Glaube ich, irgendwie unterschätzt.
Ja, ich kenne auch wenig Leute, die gesagt haben, oh, wir waren jetzt mal ein langes Wochenende in Madrid.
Ja, sollte man aber mal.
Die fahren alle nach Barcelona.
Ja, ja, genau. Ist natürlich am Meer und so, ist natürlich schön. Und Barcelona ist ja ein Hammer. Madrid ist anders, ganz anders.
Ja, 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 glaube ich. Ich habe hier noch so einen schönen Satz gehabt. Frauen, die bei Zara Home Duftkerzen kaufen, stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Ich habe so viel gelacht, als ich das Buch gelesen habe.
Das glaube ich sofort. Aber gibt es denn auch eine Geschichte oder beschreibt sie immer nur, wie scheiße dieser Job ist? Oder gibt es auch, hat die irgendwie, verliebt die sich? Gibt es irgendeine
erzähl ich,
andere Ebene?
Ja, erzähl ich dir gleich. Ich wollte eben halt noch mal eine Stelle, weil mir das so...
Du hast einfach Bock, die lustigen Stellen
ich habe einfach Bock, die lustigen Stellen. Und es ist so herrlich destruktiv.
Ja.
Und
alles.
Das ist herrlich destruktiv. Wir sitzen zusammen wegen eines Parfums. Ich habe auch gedacht, ja, genau so ist es. Genau so ist es. Also nochmal, wir sitzen zusammen wegen eines Parfums. Es ist der neue Duft eines bekannten internationalen Kosmetikherstellers für den kommenden Herbst. Und sie hoffen, die Verkaufszahlen zu Weihnachten zum Explodieren zu bringen. Es ist die Neuauflage eines Klassikers, eines der ersten Düfte dieser Marke, den sie wieder aus der Versenkung holen, um sie erneut als Marke fürs ganze Leben am Markt zu positionieren. Sie wollen eine 360-Grad-Kampagne. Fernsehen, Radio und digitale Medien heißt das. Sie wollen was mit Wow-Effekt, sagt Maika. Das ist ihre Vorgesetzte, die sie als dumpfes Suppenhuhn irgendwie bezeichnet oder irgendwie so. Oder nee, Sumpfkuh, als dumme Sumpfkuh, glaube ich. Also sagt die dumme Sumpfkuh. Sie wollen was mit Wow-Effekt. Die Kunden wollen immer was mit Wow-Effekt. Aber am Ende wollen sie überhaupt keinen Wow-Effekt. Und schon gar nicht, wenn es um ein Parfum geht, das sie in genau derselben Form an den Mann bringen, wie es die Menschheit tut, seit Düfte in Flakons abgefüllt werden. Mit einem lasziven Model in einer luxuriösen Umgebung, das den Namen des Parfums möglichst mit französischem Akzent langsam und verführerisch ausspricht.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Genau so ist
das
es.
Genau so ist es.
Und dann immer so pur Onde. Also, ihr könnt euch echt über ein sehr geniales Buch freuen.
Ja.
Das nur schon mal.
Es klingt total super.
Aber jetzt hattest du gefragt, geht das jetzt nur so?
Ja, gibt es eine Handlung?
Also, wo führt denn das hin?
Kriegt sie die ganzen Aufträge am Ende? Ist es das schon gewesen? Oder hört sie auf? Erkennt sie? Wird sie dann Künstlerin am Ende? Wird sie irgendwie... Hat es ein versöhnliches Ende? Findet sie ihren Weg?
Ich kann ja schlecht das ganze Buch verraten.
Ja, ja. Aber gibt es überhaupt sowas wie eine Entwicklung der Persönlichkeit dieser Frau?
Es gibt eine Entwicklung. Und ja, wie soll ich das jetzt am besten sagen, ohne das jetzt großartig alles jetzt vorwegzunehmen? Also sie arbeitet ja in dieser Werbeagentur. Diese Werbeagentur, das wird dann noch so ein Nebenstrang. Die planen, und das ist für sie auch der größte Horror, so ein Incentive-Wochenende.
Ach,
so ein Teambuilding-Wochenende.
Oh Gott. Mit so einem Coach.
Genau. Ja, hier stellt sich mal eine Gruppe irgendwo hin und jemand lässt sich mal rückwärts in diese Gruppe fallen.
Ich habe mal mit Menschen gedreht, die über ein Jahr lang arbeitslos waren.
Ja.
Und die dann genau solche Übungen gemacht haben. In so einer Agentur für Arbeit.
Ja.
Ist auch interessant, dass sich das dann so wiederholt bei so Workshops.
Ja, das ist ein alter Trick. Mhm. Ja. Das ist so ein Urelement von diesen ganzen Sachen.
Das hat Thomas Doll auch mit den HSV-Spielern damals
gemacht. Hundertprozentig.
Ja.
Das glaube ich sofort.
Ja.
Genau, das ist so ein Nebenschrank. Und sie soll sich da auch engagieren zu ihrem eigenen Horror. Also der Chef der Agentur oder ihr Vorgesetzter kommt zu ihr und sagt, ne, ich möchte, dass du dich da irgendwie einbringst, weil sie ist halt im mittleren Management. Da muss ja was kommen. Und stehen da noch so einige andere Redner so zur Auswahl, schreibt sie auch wieder ganz witzig. Ich kann das jetzt natürlich nicht, ich würde es auch zu gerne wieder vorlesen, weil das auch schon wieder so sensationell ist. Also das Buch hat wirklich die ganze Zeit diesen Tonfall, aber klar, es geht darum, was wird denn jetzt aus der? Kommt die irgendwann mal klar oder wie du schon sagst, also verändert sich da irgendetwas bei ihr? Das würde ich so jetzt nicht sagen unbedingt, aber wir lernen sie natürlich immer intensiver kennen. Wir lernen eine Frau mit ihren Ängsten kennen. Sie trifft irgendwann eine alte Freundin wieder. Auch das gibt der Geschichte nochmal so einen eigenen Drive irgendwie. Mhm. Und was ich auch so erschreckend fand, war, dass sie sich so vorstellt, ey, das wäre so cool, wenn ich jetzt hier über die Straße gehe, mich fährt irgendjemand an und ich bin für den Rest meines Lebens berufsunfähig und kriege aber eine tolle Rente und muss nie wieder arbeiten.
Oh.
Das ist so ein bisschen auch so ihr...
Boah, das lässt tief blicken.
Ja, das ist so... Eigentlich ist das fast schon ihr Traum. Und das ist natürlich eine sehr extreme Seite an dieser Geschichte oder an dem Buch überhaupt, eine Figur so anzulegen, die davon träumt, ey, fahr mich doch einfach an und dann bin ich halt berufsunfähig, dann bin ich immer noch glücklicher als mit dem Kram, was ich hier mache.
Krass.
Das ist natürlich sehr radikal.
Aha.
Das Ende der Geschichte oder das Ende von dem Buch, das ist auch ziemlich radikal.
Mhm.
Und ich habe noch so gedacht, boah, also wenn das jetzt irgendwie so, wie soll ich sagen, das Ende dieser Reise sein soll, also ich an ihrer Stelle wäre damit gar nicht glücklich. Aber komischerweise denkst du so beim Lesen, das ist irgendwie, das ist zwar jetzt echt krass, aber komischerweise ist es auch so okay.
Ja, okay, okay.
Und es ist auf diesem Incentive-Event
Das ist bestimmt super.
Ja, auch das ist echt super. Und diese Marisa, die soll sich da ja auch so ein bisschen einbringen. Mhm. Und wie sie das macht, das ist auch echt gut. Und das wiederum hat auch so Auswirkungen auf das Ende dieses Buches. Und du liest das so und du lässt dich eigentlich nur kaputt irgendwie. Ja. Weil das wirklich richtig klasse gemacht ist. Auch stilistisch ist das super. Mhm. Da geht es um so einen Mailverkehr irgendwie. Da beginnt dann so eine Hin- und Her-Mailerei in diesem Unternehmen. Das liest sich total klasse. Mhm. Weil ständig ihre Abwesenheitsmail dann auch da so wieder auftaucht und so. Und du liest das ständig dir wieder so durch. Und das ist auch stilistisch, hat sie sich da einiges einfallen lassen, die Autorin. Das hat mir wirklich extrem gut gefallen. Ich wollte noch gerne noch mal eine Stelle, also die letzte Stelle vorlesen, weil ich die auch richtig, richtig gut fand. Da geht es nämlich um sie und um ihre Assistentin Nathalie. Und Nathalie ist so eine Nachwuchskraft, die da neu ins Unternehmen gekommen ist. Und ich glaube, viele finden sich auch deshalb in dieser Geschichte wieder, weil viele, glaube ich, so eine Nathalie kennen. Mhm. Hast du 5 Minuten, frage ich, in dem Wissen, dass sie Ja sagen wird. Natalia würde mir sofort den Rest ihrer Tage auf Erden widmen, wenn ich nur mit den Fingern schnipse. Natürlich. Ich brauche ein paar Sachen für die Weihnachtskampagne, ein paar Marktinsights.
Oh Gott. Das ist so schlimm alles.
Welches Konsumverhalten wird dieses Jahr zu Weihnachten erwartet? Als ob sich das gegenüber dem vergangenen Jahr so wahnsinnig ändern würde, ne? Ja. Wer hat die größte Kaufkraft und welche Produkte erzeugen das meiste Interesse? Ich langweile mich selbst mit dem, was ich da fasele. Natalia notiert sich alles in ihrem Blog. Sie möchte ihren Job extra gut machen und das rührt mich. Ich weiß, sie wird ein tadelloses Ergebnis abliefern. Ich weiß, sie wird ihren Freundinnen erzählen, wie viel sie von mir lernt und wie sehr sie ihre Arbeit liebt. Ich weiß, sie gehört zu denjenigen, die sich niemals fragen, ob 8, 9, 10 oder 47 Arbeitsstunden am Tag Zeit- und Energieverschwendung sind. Ich weiß, sie genießt ihre Zeit im Büro, die Unternehmenskultur, die Afterwork-Runden donnerstags und das Bierchen am Freitag. Mhm. Ich weiß, sie nimmt Sprüche wie "Finde einen Job, den du liebst und du wirst nie wieder arbeiten" für bare Münze. Sie weiß, sie wird Sonzoles aus der Personalabteilung zu ihrer besten Freundin küren. Ich weiß, sie wird heiraten, Kinder bekommen und eine Wohnung im Umland kaufen. Vielleicht in einer der neu erschlossenen Wohnsiedlungen mit Swimmingpool in der Nähe des Flughafens. Ich weiß, sie wird sich am Wochenende mit Freunden verabreden, die auch Kinder haben und in Siedlungen mit Pool leben. Und sie wird sich als etwas Besonderes fühlen, weil sie in der Kreativbranche arbeitet.
Großartig.
Ich weiß, sie wird mit diesem Leben extrem glücklich sein und das erzeugt bei mir Gefühle, Bedauern, einen Stich Neid und den beinahe unkontrollierbaren Drang, ihr eine runterzuhauen.
Das ist ja super.
Es hat so einen Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Du kannst es dir nicht vorstellen.
Ja. Geht so.
Ja, ich fand das, ich habe neulich tatsächlich so einen Post gesehen bei LinkedIn mal wieder, wo tatsächlich jemand irgendwie mal angemahnt hat, wenn man jemanden fragt, wie es einem geht und der sagt dann wirklich mal, wie es einem geht, dass man das dann auch aushalten muss. Ne?
Ja.
Wir verlassen uns ja mal drauf, jemand sagt irgendwie, ja, nö, alles gut und so. Mhm. Ne? Mhm. Und geht so, so erklärt sich auch der Titel. Sie hat eine ganz tolle Arbeitskollegin bei sich gehabt, die haben sich da zufällig kennengelernt und die waren so beide auf einer Wellenlänge. Mhm. Und diese Kollegin hat auch gefragt, Mensch, wie geht's dir denn so? Ja, geht so. Mhm. Und die Marisa denkt dann selber so, sie weiß eigentlich gar nicht, warum sie ihr das so gesagt hat. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir beide irgendwie so auf einer Wellenlänge sind, wie ich gerade schon sagte.
Ja.
Und sie hat ihr dann so erzählt, was mit ihr so los ist. Und die sagt ihr dann auch auf den Kopf so, ja, du weißt schon, dass du eine Angststörung hast. Ne? Du solltest auf jeden Fall einen Psychologen aufsuchen und dir da helfen lassen. So.
Aber das erleben wir nicht, oder? Oder gibt es da so
Psychologen? Nee, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass sie eine Psychologiesitzung, dass sie das so beschreit. Sie hat halt ihre Tavor-Tabletten.
Ja.
Oh Gott. Ist offenbar auch so ein bisschen tablettensüchtig, weil sie es anders halt nicht schafft. Und es geht natürlich auch um diese Freundin. Um die geht es auch sehr, sehr viel. Die zieht sich nachher auf wie ein roter Faden durch diese Geschichte. Das ist teilweise echt rührend auch. Mhm. Ja, wenn du so willst, ein kleiner Schwachpunkt ist tatsächlich diese Entwicklung. Macht sie eine Entwicklung durch? Wird das ein anderer Mensch? Das bleibt relativ offen. Aber wie gesagt, das Ende ist schon krass.
Aber das muss es ja auch gar nicht. Ja. Das muss ja nicht. Ich frage das nur, weil wenn jemand so unglücklich ist mit seinem Job, eigentlich Künstlerin sein will, dann da so reinrutscht, dann könnte ja eine mögliche Lösung sein, sie findet den Weg zur Künstlerin.
Vielleicht wäre das aber auch gerade zu kitschig.
Vielleicht ist das auch zu berechenbar. Ja, das
genau,
kann sein.
Genau. Ja. Interessant ist übrigens noch zur Autorin, genau, wollte ich noch was sagen, die ist nämlich Podcasterin auch. Und die hat in einem Interview erzählt, dass sie da auch ihre ganze Wut so rauslässt. Das ist auch so ein Unterhaltungspodcast. Also sie hat noch einen Gegenpart bei sich. Der ist ausgezeichnet worden, auch der Podcast. Hat wohl sehr, sehr, sehr viele Fans. Und die hat dafür auch einen Preis bekommen. Ihr zweites Buch ist mittlerweile auch fertig. Hat einen riesen Vorschuss bekommen. Sie nimmt sich auch erstmal eine Auszeit. Also es liegt so ein bisschen nahe.
Ja, dass sie über sowas schreibt.
Ja, dass sie... Ja. Dass
ach, das ist gar nicht ganz neu, das Buch.
Das ist ganz neu, aber ihr zweites Buch ist mittlerweile...
Ach so, in Spanien wahrscheinlich erschienen dann.
Ja.
Meins ist auch ganz neu. Das ist wirklich in diesem Jahr erschienen. Und es ist was komplett anderes, als das, was du hier vorgestellt hast. Sophie Hunger. Ich habe mich gerade gewundert, dass du den nicht kennst.
Doch, der Name, irgendwie sagt mir der Name was. Ich weiß aber nicht, warum.
Sie ist ein absolutes Ausnahmetalent und wie ich finde, eine der spannendsten Musikerinnen der letzten 20 Jahre. So. Die gibt es schon ein bisschen länger. Sie ist Schweizerin, sie singt auf Schweizerdeutsch, sie singt Englisch und sie singt Französisch. Und sie singt aber auch manchmal so auf Deutsch, dass du es wirklich gut verstehen kannst. Und sie ist, also deswegen ist auch klar, dass die nicht jeder kennt, sie ist jetzt kein Star in dem Sinne, aber ist so in dieser Indie-Singer-Songwriter-Szene mit sehr hohem künstlerischen Anspruch unterwegs. Ich liebe jedes einzelne Album von ihr und ich war ganz gespannt, dass die jetzt ein Buch geschrieben hat. Mir war aber sofort klar, es ist schon sehr... sehr poetisch, was sie macht, sehr lyrische Texte, oft auch nicht zu verstehen so richtig. Aber genau dieses Rätselhafte und dieses Spiel mit Worten und so macht die halt total aus. Und wenn du die dann im Interview siehst, die waren vor einiger Zeit mal so ein ZDF-Interview mit ihr gesehen, da hat sie dann so Fußball gespielt und kann die geilsten Tricks und so. Also sie ist auch nicht so einzuordnen. Ja, total, also wie so ein Fußballprofi jonglierte sie da so mit dem Ball und sie ist ein riesen Fußballfan.
Ja.
Und Fußball spielt auch in diesem Buch eine kleine kurze Rolle. Und sie hat jetzt ihr letztes Album vor 5 Jahren gemacht.
Ja.
Und sagt auch, sie hat eigentlich vor 20 Jahren innerlich schon angefangen, dieses Buch hier zu schreiben, was jetzt rausgekommen ist. Aber sie hat die letzten beiden Jahre dazu genutzt. Schuld ist da auch ein bisschen Corona, hat sie keine Auftritte gehabt, hat sich zurückgezogen, hat angefangen, Skizzen zu machen über dieses Buch.
Ja.
Und sie sagt, dass eigentlich jeder Künstler, jeder Musiker, jede Musikerin nur einen einzigen Song schreibt und den im Grunde immer wiederholt.
Ja.
In unterschiedlichen Formen. Es ist aber immer die Basis. Und ihr Song ist Walzer für niemand. Es ist ein der schönsten Songs, die ich kenne, die von ihr. Ist auf Monday's Ghost. Das war ihr erstes Album, glaube ich sogar, von 2008. Sie macht auch ab und zu so Coverversionen und so. Ich habe sie auch mal live gesehen. Das ist ganz toll. Die ist so auf eine Weise entrückt auf der Bühne. So, die ist da voll drin und sie ist auch, aber auf der so anderen Seite auch so. Ja, aber sie ist irgendwie cool. So. Sie ist toll, ganz toll. Und sie hat dieses Buch jetzt geschrieben und ich war ganz gespannt. Und es ist, vielleicht kann ich das vorab mal sagen, es ist gar nicht so ein Buch, wie ich es normalerweise lesen würde, weil es schon fast lyrisch ist in Teilen. Nichts gegen Lyrik, aber es ist jetzt nicht so hundertprozentig mein Ding. Und es hat eigentlich auch nur eine sehr schmale, minimale Handlung. Das Buch ist ja auch sehr dünn, kommt halt dazu. Und es ist die Geschichte, hier ist nochmal ein Bild ganz hinten von ihr drin. Es ist auch, es wird so ein bisschen als Coming-of-Age-Roman beschrieben.
Also spielt es im Sommer.
Sommerbuch. Nee, es spielt zu gar keiner Jahreszeit. Das spielt gar keine Rolle.
Achso, was ist eigentlich mit einem kalten Bier hier irgendwie?
Das finde ich gut.
Soll ich mal...
Ja, komm, wir holen uns mal ein Bier.
Ja.
Wir machen mal eine kurze Pause.
Ja.
Komm. Finde ich sehr vernünftig von dir. Lassen wir hier alles so liegen?
Ja.
Okay.
Ich glaube, das können wir ruhig machen.
Ja. Aber dann nehme ich so ein dieses Bayerische.
Ich nehme auch das Bayerische. Wir müssen uns Eck hier, glaube ich, ne? Oder müssen wir da bestellen?
Ich weiß gar nicht. Bestellt man Bier da oder hier? Auch da?
Ich bin alleine hier.
Ja. Ach, okay.
Dann müssen wir das bitte alles von da machen.
Kein Problem. Dieses Erdinger im Steinkuchen.
Ja, das nehme ich auch.
Das ist geil.
So viel Hunger, das ist ja so ein klassischer Gast für die, für 8:45, würde ich sagen.
Lustig, dass du das sagst.
Ja.
Da war die.
Echt? Mal. War die gerade erst?
Nee, das ist Jahre her. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Und es war genau so, warum die in Hamburg beim NDR einmal gesagt haben, die kannst du nicht machen, das ist zu abgedreht, das verstehen die Leute nicht. Und genau so war es auch.
Ach, Scheiße.
Die war super. Man muss sich auf diese Welt einlassen, in der die irgendwie so lebt. Und sie kann wahnsinnig gut auch so mit Sprache umgehen. Und sie liebt gute Formulierungen und verfängt sich dann auch manchmal so ein bisschen darin, aber kriegt dann die Kurve. Die Frau, du musst dir das mal anhören, was die macht. Und die hat jetzt auch vor, ihr letztes Album war so ein Projekt mit Faber. Kennst du den? Auch so ein Schweizer Künstler?
Faber.
Nee, nee. Der war mal bei Böhmermann vor einiger Zeit. Und, ey, das war so ein geiler Auftritt. Ja. Und damit war sie auch in der Elbphilharmonie, ist sie da aufgetreten.
Ach, okay.
Und das soll sehr geil gewesen sein.
Wird das zusammengetragen?
Das ist auch so, man muss sich da ein bisschen drauf einlassen. Das ist jetzt nicht so Pop, was einem da so anspringt, sondern man muss ein bisschen zuhören und so.
Wir nehmen zweimal das Bier in diesen Tonkrug. Das ist ein bayerisches, glaube ich.
Erdinger, glaube ich, ne? Ist das?
5,70 Euro pro Nase, bitte.
Mhm.
Einmal die Karte wieder.
Jo, und 6 bitte dann.
Ja. Danke sehr.
Jo, danke.
Ja.
Vielen Dank. Jo,
danke. So, ein paar Minuten später und das Bier läuft ins Glas. Nee, ins Steinkrug. Prost.
Prost. Zurück zu Sophie Hunger.
Sophie Hunger. Sie gilt als schwierig im Umgang, ein bisschen.
Echt jetzt?
Ja, weil sie nicht so, sie funktioniert nicht so, wie man jetzt zum Beispiel in einer Talkshow Leute befragt, dann antwortet die jetzt nicht gleich so. Die entführt dich so ein bisschen in ihre Welt und da muss man sich darauf einlassen und dann hast du wahnsinnig viel Spaß so mit ihr. Sie ist schon ein bisschen schräg. So, ne? als Figur. Und ich war echt gespannt, wie dieses Buch ist.
Und kam, wer hat sie interviewt? Giovanni Di Lorenzo oder wer?
Ich glaube, ja.
Ja.
Ich glaube, er hat sie interviewt. Und also ich höre dir einfach gerne zu. Du merkst halt, was für einen Spaß sie daran hat, an Formulierungen und an Wortfindung und Wortkreation. Und das Buch ist auch voll damit. Du merkst,
ich glaube, ich habe den neulich in Eppendorf gesehen.
Wen?
Giovanni Di Lorenzo, der saß da. Und zwar saß er.
Ja, erzähl.
Bei Poletto natürlich.
Mit einem Glas Weißwein, einer Schorle.
Ja, oder ein Espresso.
Ja.
Da so dran vorbeigelaufen. Ich muss mir die ganze Zeit so vorstellen, wie das wohl wäre. Also wie kommt der wohl damit klar, wenn dann so Leute dann so zu ihm an den Tisch kommen und sagen, oh, Herr Lorenzo, ich schaue immer ihre Sendung und sie machen das ja so toll und so weiter und so fort. Wissen Sie, wen Sie unbedingt mal einladen sollen?
Ja, oh ja, den müssen Sie mal einladen. Das stimmt, ja.
Helene Fischer.
Das ist mal eine Idee. Wir haben neulich eine Party gehabt auf dem Dorf, da haben wir so getanzt. Das würde mich mal interessieren, wie die so. Sehr gute Idee. So, jetzt aber zum Gegenteil von Helene Fischer. Zur intellektuellen Pop, sage ich mal. Also, Sophie Hunger hat dieses Buch geschrieben. Ich habe ja schon gesagt, es wird betitelt als Coming-of-Age-Roman.
Ja.
Es ist die Geschichte, wo du sofort denken würdest, es ist ihre Geschichte.
Ja.
Ist es aber nicht. Betont sie immer wieder. Aber der Werdegang ist eigentlich ziemlich klar. Sie hat einen ganz, ganz engen Freund. Es ist nicht ihr Liebhaber, es ist einfach ihr bester Freund. Der heißt Niemand.
Ja.
Walzer für Niemand. Und Niemand ist halt die gesamte Kindheit an ihrer Seite. Die beiden verbringen ihre Jugend zusammen, die entdecken Musik zusammen, die reden über Musik. Das tun sie auf eine ganz, ganz spezielle, auf eine ganz spezielle Art und Weise. Die hören dann zusammen so Alben. Und sie fängt halt an, selber Musik zu machen. Und während sie eben immer, und damit nehme ich gar nicht so wahnsinnig viel vorweg, während sie eben immer berühmter wird, die fahren zusammen zu einem Casting von einer Plattenfirma nach Paris, sie und niemand. Und auf dieser Fahrt hören sie eben dieses Nebraska-Album, diese Fahrt dahin ist eigentlich toll. Ich kann das ja mal ganz kurz vorlesen. Es ist auch, man muss sich auch ein bisschen sprachlich darauf einlassen. Hatte ich ja schon gesagt. Ich lese es einfach mal vor. Fahrerwechsel. Die Taube musste beim Bremsen gegen die Scheibe geflogen sein. Sie lag bewusstlos im Fußraum hinter dem Beifahrersitz. Durch ganz sanft hoppst du sie auf, fülltest den Deckel der mit Absinth versehenen Falsa-Pet-Flasche auf und hielst ihn an ihre Schnabelöffnung. Ihr Brüstchen hob und senkte sich unter einem pochenden Herz. Während ich nach einem Wendeplatz Ausschau hielt, kam sie wieder zu sich. Als ich mich ans Steuer setzte, saugte sie bereits langsam am Absinth und blinzelte. Wir nahmen wieder Fahrt auf.
Die arme Taube.
Oben angekommen, sage ich Tracy Chapmans Fast Car der Straße entgegen. Leave tonight or leave and die this way. Das Navigationsgerät bestand auf die abgesperrte Straße. Ich aber hielt auf Colmar zu und nahm dort die Autoroute de la Quatre Fort. I could be someone, be someone, be someone. Während weiten Teilen der Fahrt sprachen wir nicht ein einziges Wort. Stattdessen hörten wir die neuen Alben von Portishead, TV on the Radio und Broadcast. Wir hörten In Rainbows, The Dresden Dolls, Kashmir und Barbara, Amy Winehouse und Bright Eyes. Der Taube ging es wieder gut. Sie machte ihr vertrautes Gurren und Taubenbewegung in deinem Schoß. Wir hörten Joni Mitchell, Larsa de Selar und Gisbert zu Kniphausen. Rauchten durch eine spaltbreite Fensteröffnung, nuckelten schlückchenweise Absinth und fuhren so seltsam durch die Nacht. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Es,
ja,
ist, es ist nicht diese Geschichte, die vorangetrieben wird, sondern es sind diese kurzen Fragmente,
ja, genau.
wodurch das so lebt. Und sie hat dann auch so, also ich kenne das noch so aus meiner Jugend, dass es so Regeln gab, so als Musiker, als Band. Und sie hat ein, so heißt auch das Kapitel, das heißt Rules of Fire.
Okay. Mhm.
Und Rules of Fire ist ein Schlüsselpunkt in diesem Buch. Das sind einfach Regeln, die du als Musiker und Musikerin befolgen sollst. Und das heißt, niemals Werbung machen. Keine Werbung. Keine Schwächen zeigen. Nicht aufgeben und dich nie verteidigen für das, was du machst. Und bei dem leisesten Anflug von Inbesitznahme mit blanker Zerstörungswut reagieren. Und das ist so, ich finde, wenn man da ein bisschen so drüber nachdenkt, ist das so verrückt, weil das war ja, ist ja so ein bisschen diese Haltung von so alten Rockstars eigentlich. So,
richtig,
so Bruce Springsteen, der sich nie verkaufen würde, der würde ja keinen Song für irgendeine Werbung verkaufen und so. Und heute aber, wenn du dann sagst, nicht für dich werben und du dann mal so an Insta und so denkst, alle machen das. Und sie sagt, ich habe auch ein Interview gelesen, im Rolling Stone ist ein Interview mit ihr zu diesem Buch.
Ja.
Da sagt sie halt auch, das hat sie sich schon ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, aber das ist halt, was das krasse Gegenteil ist, dass viele Bands genau das erstmal im Blick haben, nämlich ihr Marketing und ihre Reichweiten aufzubauen und so. Und das ist in ihrer Welt völlig unmöglich. Sie ist der Meinung, das sollten Plattenfirmen und PR-Agenturen tun, aber nicht sie selbst.
Ja.
Sie gehört auf die Bühne und soll da singen und spielen.
Hat sie auch völlig recht. Mein erster Gedanke war
auch,
wieso denn keine Werbung? Natürlich müssen die Werbung machen.
Ja,
ich habe so gleich so, ich weiß gar nicht, ob wir darüber mal einen Podcast machen wollen. Ich habe die Kiss-Biografie habe ich mal gelesen. So den
ja, das Teil. Ist interessant.
Und die haben sehr viel Werbung für sich gemacht, weil die haben selber die Stadt plakatiert und so weiter. Also die, wo ich dachte so, wow, irgendwie, die haben ja wirklich echt sich den Arsch aufgerissen. So, ne? Aber auf der anderen Seite ergibt das ja auch Sinn, was sie sagt. Und sie sagt, eingesetzt war auch an einer Stelle, wie heißt es, wehr dich mit allen Händen und Füßen, wenn du vereinnahmt wirst.
Ja.
Und
begegne dem mit Zerstörungswut.
Ja, genau, zum Beispiel. Und das ist dann ja indirekt Werbung. Also, ne, wenn Musiker irgendwie sich in irgendeiner Art verhalten, nicht weil sie Werbung machen sollen, sondern weil die halt so sind, wie sie sind.
Ja.
Weil
ja.
die sich nichts sagen lassen ja. oder weil die halt Rock'n'Roll leben. So.
Ja, aber das ist doch das Schöne an Kunst eigentlich.
Und das ist dann die Werbung. Das, wollen, ne, ja. das ist jetzt ja. nicht gezielt irgendwie, ach, ich mache jetzt hier mal ein Insta-Foto oder eine Story oder so, sondern die verhalten sich so, wie sie sich verhalten und das spricht sich dann irgendwie rum. Und so sind ja auch die ganzen Rockbands, die einen Fernseher aus dem Fenster geschmissen haben und was ja. weiß ich, was die Gitarre auf der Bühne zerstört und so. Das, in den 70ern konntest du damit noch richtig Schlagzeilen machen, ne? Weil die sehr konservative Presse dann natürlich gleich auf die Barrikaden gegangen ist. Wie kann man da seine Gitarre
kaufen? Ja, ja. Und bei Sophie Hunger geht es einfach um die Kunst. Und das lebt die in jeder Sekunde. Das tut sie in ihrem wahren Leben und das tut ja. halt auch ihre Figur in diesem Buch. Die kann mir tausendmal erzählen, dass nichts mit ihr zu tun hat. Das glaube ich im Leben nicht.
Ja, das sagen sie alle. Das sagen die Autoren ja
alle. Du hörst sie reden und es ist ihre, ja. es ist garantiert ganz zum großen Teil ihre Geschichte.
Klar.
So. Und es ist so ein bisschen melancholisch, weil die sich, wie gesagt, so ein bisschen entfremden immer mehr. Sie wird eben immer berühmter. Und aus diesem Rules of Fire Kapitel will ich noch mal kurz was vorlesen.
Ja.
Und ich hatte ein bisschen Sorge, das vorzulesen, weil das so schwierig ist, auch so von den ganzen Formulierungen. Und das sind sehr, sehr lange Sätze und so weiter. Ich versuche das einfach mal. Was mich rettete, würde dich vernichten. Ich hatte immer mehr Auftritte. Mein Leben auf der Bühne wurde für dich zur Bedrohung. Die Tage zwischen den Konzerten wurden mir zu überflüssigen Leerstellen. Das musste dich sehr verletzt haben, denn dort warst du, also in diesen Leerstellen.
Mhm.
Das Publikum wuchs. Du musstest lernen, mich mit ihnen zu teilen. Es wurde eng. Du verlorst an Gewicht. Dein Appetit verging. Mittags beugtest du dich über Knäckebrot mit Gurken. Abends über Chasselat-Trauben. Kaum mehr als 900 Kilokalorien hast du täglich zu dir genommen. Zwei Drittel davon waren Wein. Unser klandestines Reich begann mit dir zu schrumpfen. Die Gletscherzerrungen tauten auf. Die Konzerte hingegen folgten verlässlichen Mustern. Der Saal wurde dunkel, das Zeichen des Anfangs. Jene, die eben noch in ein Gespräch vertieft gewesen waren, verstummten. Jene, die eben noch auf ihr Telefon geschielt hatten, schauten nun hoch. Wer konnte, verschob sich noch einmal so, dass die Sicht auf die Bühne frei war. Der Verhaltenskodex war bekannt, er folgte ungeschriebenen Gesetzen. Es war eine Machterfahrung, die keiner Gewalt bedurfte. Die Bühnenmanagerin rief zur Aufstellung hinter den Kulissen. Kurz bevor ich die Bühne betrat, entleerte sich mein Bewusstsein. Die Informationen der Wirklichkeit wurden gelöscht. Ein Reisepass aus blanken Seiten. Hätte man mich während eines Konzerts unvermittelt gefragt, was eine Zahnbürste ist oder wie viele Beine Schlangen haben, ich wäre zur Salzsäure erstarrt. Du siehst also dieses komplette...
Schon originell irgendwo,
ja. Ja, ja, ja. Und das hat mich auch immer so, das hat mich immer so auf das Buch freuen lassen. Weil ich wusste ja, du merkst ja irgendwann, es ist jetzt nicht so eine richtige Geschichte. Aber du hast einfach Spaß an diesen Formulierungen. Sie hat übrigens auch selber gemalt für dieses Buch. Ziemlich abstrakt, sage ich mal, so Bleistiftzeichnungen hat sie da drin.
Ja.
Und sie erzählt, und das versteht man auch erstmal überhaupt nicht, was das überhaupt soll. Sie erzählt die Geschichte der Walserin. Und die Walser sind in der Schweiz ein Urvolk, was auf 1000 Jahre zurückgeht. Und sie hat rausgefunden, als sie sich mit der Familiengeschichte und ihrer Herkunft beschäftigt hat, und sie sagt auch, der Name Hunger ist ja schon so ungewöhnlich, da muss man ja mal gucken, wo kommt denn der eigentlich her?
Ja, ja.
Und der kommt aus dieser Zeit der Walserin. Und sie erzählt immer in so Zwischenkapiteln von diesen Walserinnen. Und das
also Walser und nicht Waliser.
Ja, Waliser wäre ein Engländer.
Ach ja, stimmt, natürlich.
Das ist ein Schweizer Urvolk.
Aber ich habe gerade Wallis, Schweiz. Ist so, Wallis gibt es irgendwie auch in der Schweiz irgendwie, aber egal.
Ja, das kann aber gut sein.
Das heißt Walser.
Die Walser, das waren so, so Menschen, die im Berg gelebt haben und auf den Gipfeln gelebt haben.
Ja.
So Bergleute eigentlich. Ja. Und es ist eindeutig, dass ihre Vorfahren auch Walser waren.
Ja.
Und da hat die immer, ich lese jetzt mal was Kurzes vor, weil das... Ich muss auch sagen, es ist relativ anstrengend zu lesen über diese Walser, weil das auch so mit ihrer Verspieltheit und so, und du verstehst eigentlich nicht so richtig, was sie machen. Aber hier ist mal so eine kurze Stelle, wo du so ein bisschen was über dieses Volk erfährst. Die Walserinnen waren ständiger physischer Bedrohung ausgesetzt. Sie waren den Naturkräften ihrer Menschen tier- und pflanzenfeindlichen Umgebung so unmittelbar preisgegeben, dass jene irrationale Kraft der Liebe zu keinem Ausdruck kam. Fragten die Kinder nach der Bedeutung des Wortes, so sagten sie, die Liebe sei dem Hunger gleich, allgegenwärtig, doch letztlich unstillbar. Diese Freude an Formulierungen überträgt sich total. Also du hast Bock, diese Sätze zu lesen, du liest einige Sätze doppelt, weil was meint sie denn damit
ja,
eigentlich?
Ja, genau, genau, so. Ja.
Also ich, das Buch ist schon, man muss sich darauf einlassen.
Das fliegt nicht so an einem vorbei.
Nee, das fliegt überhaupt nicht an dir vorbei. Es ist ein Stück Arbeit, aber ich finde, bin total belohnt worden irgendwie dafür. Ich fand das toll. Ich kann auch gar nicht sagen, ob ich dir das jetzt so empfehlen kann, wenn man sie nicht kennt. Ich glaube aber schon, weil du bist ja auch immer an so an künstlerischen Welten interessiert. Du kannst damit ja was anfangen.
Ja.
Ich glaube, man muss ein bisschen eine Bereitschaft dafür mitbringen, um das zu lesen. Das ist kein Roman, das liest sich auch nicht weg. Das macht einfach Spaß.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen. Man liest sich das so durch und man denkt die ganze Zeit, irgendwie hat das was. Man vielleicht erfüllt man das auch mehr, als dass man das erstmal so versteht.
Ja.
Und dann liest man das aber wieder und wieder, um irgendwie, was ist das jetzt eigentlich genau so? Finde ich eigentlich auch mal ganz gut.
Ja, ich finde das auch
gut. Und dafür hat es ein gutes Format. Ne? Es ist ein sehr kleines Buch.
Total, so. Es ist ein kleines Buch. Es ist so ein sehr handliches Buch. Man kann das so mitnehmen. Es gibt auch sehr, also diese Sprünge, also gar keine Zeitsprünge, die ich manchmal sehr anstrengend finde, da haben wir ja schon oft drüber geredet, sondern so Sprünge in ihrem Leben oder in dem Leben dieser Protagonistin. Da erzählt die plötzlich zum Beispiel aus ihrer Schulzeit.
Das sieht so aus wie Picasso hier, ne?
Ja, das habe ich auch gedacht. Ja. Es ist ein bisschen, es hat was Picasso-artiges. Ja, ja. Sie wird zumindest ein Fan von Picasso sein.
Wahrscheinlich, ja.
Also diese Bilder. Und es sind wahnsinnig tolle Beschreibungen von den Platten, die sie da hören. Also es gibt ein ganz, das kann man jetzt gar nicht vorlesen, weil es auch zu lang ist. Es gibt zum Beispiel ein ganzes Kapitel über Nina Simone, wie sie das erste Mal eine Nina Simone Live-Platte hören, mit welcher Verehrung sie da rangeht. Ja. Und es spielt so, Soul spielt eine große Rolle, auch Gladys Knight spielt eine Rolle, dass sie so singen würde, gerne wie Gladys Knight, The Pips damals und so. Sie hat so ihre Vorbilder und ich kann mir auch vorstellen, dass das alles auch mit ihrer Musik zu tun hat.
Also
dass die Vorbilder von dieser Frau in dem Buch im Grunde auch ihre Vorbilder
sind. Aber die beiden, Niemand und die Frau, die sind da schon unterwegs so.
Das sind so die sind, genau, die sind zusammen unterwegs. Also,
das ist schon so die Geschichte irgendwie.
Da. Ja, am Anfang ist es die Kindheit und die Jugend von den beiden und dass sie in den elterlichen Wohnzimmer sitzen und in der Plattensammlung wühlen und Platten interpretieren, Led Zeppelin auch, also alles Mögliche.
Ja.
Und dann erzählt sie eben immer wieder, wie nah diese sind. Also das ist, es wird wirklich deutlich, es ist jetzt kein Liebespaar, aber sie sind einfach die besten Freunde und es ist eigentlich undenkbar, dass der eine oder ohne den anderen lebt. Und dann fängt das ja so an, dass sie anfängt zu singen. Das wird auch gar nicht jetzt so deutlich erklärt. Du merkst ja, sie hat halt eine Einladung in Billancourt in Paris.
Ja.
Und soll da vor der Plattenfirma vorsingen. Und da fahren sie halt hin. Und das waren diese Szenen, die ich da vorgelesen habe mit dieser Taube, die sie da angefahren haben und so. Und er begleitet sie dahin und er ahnt dann auch, dass sich das Leben verändern wird. Weil die Plattenfirma sofort begeistert ist von ihr und sie ja auch dieses Kompromisslose hat, das merken die auch sofort und die geht dann ihren Weg und ist auf der Bühne einfach eine komplette Künstlerin.
Okay.
Es endet auch nicht versöhnlich. Ja, auch das ist nicht, also es ist jetzt nicht, die begegnen sich wieder, es endet sogar mit einem Todesfall am Ende, aber nicht niemand. Es hat was Melancholisches auch und was total Mitreißendes und eine überbordende Begeisterung an Formulierung und Satzfindung und so. Ich habe das total gern gelesen.
Cool. Ja, cool. Ja, klingt sehr besonders irgendwie.
Ja.
Klingt echt besonders.
Kiepenheuer und Witsch.
Finde ich überraschend.
Ich meine,
man lernt, ja genau, wollte ich nämlich gerade sagen, man lernt ja so mittlerweile so ein bisschen so auch die Verlage so kennen, was machen die eigentlich
ja,
so.
Ne? Ja,
Kiepenheuer und Witsch macht ja eigentlich so sehr populäre Sachen immer so gerne auch. So
aber Sachen gerne auch einen Tick schräg,
ja.
Dann auch gern mal.
Von daher passt sie natürlich ganz gut dazu, aber schon so ein bisschen sperrig auch. Ne?
Ja, das ist sperrig, absolut. Ja. Das ist eine gute Formulierung. Ja, war mal was ganz Besonderes, eine ganz andere Lebenserfahrung, mal anders als das, was wir sonst so vorstellen und mögen eigentlich auch. Vielleicht hat auch, weil es eben von so viel Hunger ist und weil ich die so toll finde, hat das auch eine Rolle gespielt. Das kann das sein. Da kann ich mich nicht von frei machen.
Das kann natürlich sein, das glaube ich auch. Aber schön. Also ne, jemand, der so mit Sprache so auf besondere Art und Weise umgeht und eine eigene Welt irgendwie so erschafft, ist doch toll.
Und sie erzählt also in diesen Interviews auch viel über die Schweiz, ne, weil das geht ja um diese Urvölker. Und sie sagt, was für ein Luxus das ist, dass sie wie auf so einer Insel der Glückseligen leben, die aber auch irgendwie so einbricht langsam. Auch jetzt in diesem Ukraine-Konflikt und so, die Schweiz spielt einfach ja nie eine Rolle. Die spielt ja nie so richtig mit.
Ja.
So.
Ja.
Und sie ist halt auch der Meinung, dass wenn man in so einem Umfeld aufwächst, dass da auch Platz ist für so Kunst. Weil du auf eine Weise auch unbeschwerter bist.
Ja.
Die ist überhaupt nicht politisch, null. Es ist, eine Schweizerin.
Ist ja auch mal ganz erholsam.
Ja, finde ich auch. Schön, dass ihr zugehört habt.
Ja. Lass mal ein Like da. Ein Like.
Ein Like und teilt das doch mal.
Ja, dann haben wir wieder zwei wirklich tolle Bücher für euch.
Mhm.
Tatsächlich mal zwei Autorinnen.
Ja.
Haben wir auch lange nicht so gehabt, so in dieser geballten Form.
Okay.
Aber ist ja auch egal. Also es sind einfach Bücher, die wir
erst
gerade so cool fanden.
Ja.
Geht so von Beatrice Serrano und
Walzer für niemand von Sophie Hunger. Und hört euch vielleicht erstmal den Song an, Walzer für niemand.
Der
vielleicht macht dann noch ein bisschen mehr Spaß.
Der ja sehr schön sein soll.
Der ist sehr, sehr schön. Ja.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Genießt so die ersten Sommertage.
Ah, herrlich, ich liebe es. Wir sitzen hier mit dem Bier draußen in unserem Biergarten. Besser geht's.
Ja, wir sind wieder zu Hause.
Wir sind wieder zu Hause.
Genau. Direkt am Nordostseekanal. Sind aber wenig Schiffe unterwegs heute, ne?
Ja,
fetter Frachter kam vorbei.
Ich lebe ja hier am Nordostseekanal und ich habe sowieso den Eindruck, es ist weniger geworden. Ich habe dann mal nachgeguckt und jetzt ist es wohl so, dass der Panama, das war ja die meistbefahrenste Wasserstraße der Welt.
Ja.
Und jetzt hat der Panama-Kanal uns, glaube ich, wieder eingeholt.
Ja, weil an der Schleuse in Brunsbüttel gibt es auch gerade mal wieder Probleme.
Mm.
Da sind aufwendige Sanierungsarbeiten angekündigt worden.
Ja.
Und dann ist es natürlich immer schwierig. Schauen wir mal, was heute noch wieder so vorbeikommt. Aber im Moment still ruht der Kanal.
Ja, sagen. Das stimmt.
Ja, Leute, macht es gut.
Und
viel Spaß beim Lesen.